die Pressesprecher.
Hallo und herzlich willkommen zu den Pressesprechern. Mein Name ist Ali und mit dabei ist heute Ramona. Hallo.
Hi.
Wir reden hier einmal die Woche über Presse, beziehungsweise über Presse aus dem Archiv. Und das sind in der Regel ältere Artikel, die wir uns heute nochmal vornehmen und zurückschauen. Was hat sich verändert? Was kommt aus der heutigen Betrachtung kurios rüber? Welche Worte sind interessant? Mein Artikel befasst sich heute mit Schweden und Elchen von 1978. Und worum geht es bei dir?
Bei mir geht es darum, dass eine Familie, ein Ehepaar mit seinen Kindern durch die USA gefahren ist und verschiedene Kommunen besucht hat.
Jo, ich würde mit meinem Artikel mal anfangen. Wir reden dann kurz über den und dann reden wir über deinen Artikel. Aha. Mein Artikel heißt Große Jagd und ist erschienen, ich habe mich vertan, das muss ich gleich im Schnitt korrigieren, und ist erschienen am 8.10.1978 im Spiegelheft 41 des Jahres 1978. Und der hat die Unterüberschrift 115.000 Elche sollen abgeschossen werden. Und da geht es darum, dass einleitend in den Artikel Schweden hat, und ich fand das Wort bemerkenswert, ich habe mir das hier bei den Notizen doppelt unterstrichen, Schweden hatte eine Elchexplosion. Und bei Elchexplosion denke ich erstmal an etwas sehr Bildhaftes, aber es geht darum, dass die Schweden ihre Elche so selektiv bejagt haben, dass sie über die Jahre vor allem die Männchen geschossen haben und die Weibchen können halt alle trächtig werden, beziehungsweise die meisten, wodurch auch weniger männliche Elche nicht dazu führen, dass die Population zurückgeht, sondern dass es halt im Gegenteil eine Disbalance gibt. Es gibt weniger Revierkämpfe zwischen den männlichen Elchen und auf einmal gibt es im nächsten Jahr sehr viel mehr Elche.
Und okay.
Und der Begriff Elchexplosion, den hat der Spiegel sich nicht ausgedacht, sondern der steht im Stockholm Express. Und da reden sie dann darüber, dass der Alkes Alkes, also der gemeine Elch, sei mittlerweile zu einer richtigen Wildplage geworden. Und man habe die Zahlen der Elche, die zum Abschuss stehen, von wenigen Tausend in den letzten Jahren jetzt doch drastisch erhöht auf um die 70.000, die dieses Jahr abgeschossen werden sollen, weil es halt so, so viele Elche werden. Und dann zählen sie auf, wo das überall Probleme werden. Also, dass Elche auf Bahndämmen stehen, dass Elche für die Hälfte aller Autounfälle mit Wild sind Elche verantwortlich. Und da war eine Passage, die ich sehr, martialisch fand. Und zwar reden sie darüber, dass die Elche für die Leute eine Plage sind und dass die Leute auch persönliche Erlebnisse damit sammeln. Und zwar haben sie hier wen auch sonst? Schwedens Skistar Ingmar Stenmark versperrt plötzlich ein Elch die Straße ins heimische Tärnbrei. Beim unvermeidlichen Zusammenprall zersplittert die Windschutzscheibe seines Wagens. Stenmark musste ein verletztes Elchkalb auf der Straße erschlagen. Und okay. Ich meine, Wildunfälle sind ja auch hier etwas recht Übliches. Also sie passieren halt einfach. Aber ich kenne eine einzige Person, die mal bei einem Wildwechsel einen Unfall hatte und die meinte dann, dass Feuerwehr gerufen und dann kam halt jemand vom lokaler Förster, der Notdienst hat und hat das Tier erledigt. Es ist da doch ein bisschen unüblich, dass die Leute sagen, ja, dann nimmst du bitte den Wagenheber raus und erledigst das Tier jetzt selbst. Und ich kann mir das nur erklären, dass vielleicht in Schweden die Strecken länger sind und die Menschen pragmatischer. Auf jeden Fall fand ich das eine krasse Beschreibung, vor allem, weil es hier so relativ eingängig steht. Also hier der Skistar, den kennen Sie ja bestimmt, und der hat auf dem Heimweg mal einen Elch angefahren und erschlagen. Ja. Dann erzählen sie auch hier, und das fand ich nahezu niedlich, bei den durch Wild verursachten Unfällen 1977 waren es 6.300, davon mehr als die Hälfte durch Elche, kommen jährlich 20 Menschen ums Leben und werden über 500 verletzt. Die Elchexplosion ist eine der unerwarteten Folgen systematischer Wildpflege und stark eingeschränkter Jagd und so weiter und so fort. Und dann hier in dem Abschnitt geht es darum, Ursache. In den vergangenen Jahren nahm die Zahl der futterneidischen Schafe und Ziegen beständig ab. Die Wölfe wurden ausgerottet. Die noch lebenden 500 Braunbären, die sich früher an die Elche gemacht hätten, sind bequeme Vegetarier geworden und bevorzugen heute Blaubeeren. Und ich als bequemer Vegetarier muss sagen, das ist ja richtig entspannt. Ich glaube nur, es ist eine fällige Quatschdiagnose. Also.
Okay. Dass Bären nur Blaubeeren essen, alles klar.
Und dann sagen sie, dass die Elche ja ein Problem sind, nicht nur für die Landwirtschaft, sondern Elche laufen auch manchmal auf den Bahndamm und verhindern dementsprechend die Schnellzüge in Schweden. Und da muss ich sagen, also irgendwo ist dann auch mal genug. Der Elch muss sein Gebiet auch erkennen. Und dann geht es darum, wie viele von den Tieren jetzt da, also wie viele vermutet werden. Und man sagt, dass der schwedische Elchstamm, also die Menge, die schwedische Elchpopulation sei um über 50% auf heute 300.000 Tiere angestiegen. Da habe ich mal geschaut, wie viele Elche gibt es heute in Schweden. Und heute ist es so, dass die meisten in Naturschutzgebieten gar nicht mehr erfasst werden. Aber man geht mit Satellitenaufnahmen davon aus, dass es zwischen 300.000 und 400.000 Elche gibt. Das finde ich auch verrückt. Also ich las das und dachte mir, wie zähle ich denn in der Satellitenaufnahme Elche? Also es wird ja so viele Baumstämme und andere Dinge geben, die keine Elche sind. Aber ja. Also das ist doch eine recht beträchtliche Zahl. Und dann gab es in Schweden 1978 eine der größten organisierten Elchjagden mit 175.000 schwedischen und 3.000 ausländischen Jägern. Und darunter waren auch 500 Westdeutsche. Und dann haben sie hier einen Schweden befragt, der sagt, ja, die Elche riechen in der Regel ja das Adrenalin von der Jagd und machen sich aus dem Staub. Und wenn die Jagd zu Ende ist, dann kommen die Elche wieder und fressen meinen Apfelbaum leer. Also ich glaube das nicht, aber ich finde das irgendwie eine lustige Vorstellung. Ich glaube eher, Elche können extrem gut hören, dass die ab dem Moment, wo da 175.000 Jäger durch Schweden durchpoltern, dass die Elche Reis ausnehmen, weil lieber einmal zu früh weggelaufen. Und dann sagen sie, hier ist schwedisches Elchfleisch, ist sehr teuer und lukrativ. Preise für ein Tier seien sehr hoch. Und zwar würde man für einen Elch rund 1.500 Kronen bekommen. Da war ich ein bisschen überrascht, weil der Kronenkurs mittlerweile so ist, dass man ungefähr durch 8 rechnen kann. Das heißt, das wären heute stattliche 200 Euro pro Elch. Das würde ich jetzt nicht mehr als einen großen Wurf bezeichnen. Aber inflationsbereinigt sagen sie, also rechnen sie das dann hier in Westmark um und sagen, das Kilo Elchfleisch bringt 30 Mark und der Braten 22 Mark. Und wenn wir jetzt die Inflation rausrechnen, also 78 zu heute, dann heißt das, das Kilo Elchfleisch hat damals ungefähr 50 Euro im Währungsstand 2025 gekostet. Und sie sagen auch, das ist eine wirklich relevante Größe, dass man davon ausgeht, dass 130 Millionen Mark, also fast 200 Millionen Euro heute, werden umgesetzt durch die Elchjagd. Und das wäre ein Ding, dass die Lappen zu Beginn der Saison im September jetzt ihre Rentiere vernachlässigen würden, weil es für sie lukrativer wäre, die Elche zu schießen. Und dann zitieren sie hier auch noch einen Elchkenner, aber sagen auch nichts weiter.
Ein Elch?
Einfach nur der Elchkenner. Der Mensch sondert aufgrund der Spannung bei der Jagd Adrenalin aus. Das riechen die Elche. Am Tag nach der Waffenruhe stehen sie wieder in meinem Garten und fressen am Apfelbaum. Und ich finde diese Worte, Elchkenner und Elchexplosion und den faulen Vegetarier, der Braunbär nun geworden ist, das fand ich sehr schön. Das habe ich mir markiert, das fand ich wirklich großartig.
Ja.
Dann sagen sie hier auch noch, in den letzten Jahren wurden bei der Elchjagd auch Jäger untereinander schwer verletzt, weil Jäger auf Jäger geschossen haben. Deswegen würde man es jetzt mit orangenen Bändern an Mützen und Röcken versuchen, also am Waffenrock. Und dann endet der Artikel mit dem Satz, dem Elch nützt es nichts, er ist farbenblind.
Bravo.
Und ich als Farbenblinder muss dann da doch gleich mit dem Elch sympathisieren, also als großer, entspannter Vegetarier. Und ich fand das alles in einem einen sehr lakonischen Satz, also dass dieser ganze Artikel sich darum dreht, wir haben hier dieses Wildtier, davon gibt es jetzt sehr viele, jetzt werden wir es in einer groß organisierten Aktion umbringen, aber wir haben uns selbst markiert, um uns nicht abzuschießen, und dann endet das nicht mit, also hätte ich den Artikel geschrieben aus heutiger Sicht, dann hätte ich sowas beendet wie, man plant eine nachhaltige Population, dass Mensch und Elch in Zukunft sich nicht so oft in die Quere kommen. Stattdessen schreiben die hier, dem Elch nützt dies nichts, er ist farbenblind.
Ja.
Ja, das war mein Artikel, den habe ich mir nochmal angeschaut. Zur Frage, wo es die meisten Elche heute gibt, hätte ich instinktiv Schweden gesagt. Dem ist aber tatsächlich gar nicht so. Die größte Elchpopulation gibt es in Nord- und in Ostpolen. Und
wo?
Ja, also ich war auch überrascht dafür, dass Schweden auf alles den Elch draufdruckt. Also ich war mal auf dieser Fähre, die nach Stockholm fährt, als Kind. Und ich erinnere mich, dass dort der komplette Merch-Shop waren. Elch-T-Shirts, Elchflaschenöffner, Plüschelche und so weiter. Und ich habe das nicht damit verbunden, dass das eigentlich das polnische Tier sein sollte.
Ja.
Ja.
Ja, hätte ich jetzt auch nicht gedacht oder erwartet.
Jo, das war mein Artikel zum Thema die große Jagd, wie Schweden seine Elchexplosion bekämpfen möchte.
Elchexplosion ist schon ein ziemlich sehr interessantes Wort.
Absolut. Jo, und du hast uns was mitgebracht zu amerikanischen Kommunen.
Ja, und zwar ist der Artikel aus dem Heft Nummer 29, Jahr 1976 und heißt Flirt mit der Freiheit. Als Eingangssatz gelang das Experiment amerikanischer Hippie-Kommunen, kinderfrei von bürgerlichen Normen aufwachsen zu lassen. Und es geht in dem Artikel, und habe ich ja eingangs auch schon gesagt, um dieses Ehepaar, das amerikanische, den John Rhodes. Rothschild, haben wir jetzt gesagt, ne? Ja.
Die amerikanisierte Version von Rothschild, und ich nehme mal an, er würde Rothschild sagen.
Rothschild, genau. Und die Susan Wolf, sie sind 8 Monate lang mit einem alten VW-Bus quer durch die USA, und die haben ihre Kinder auch dabei gehabt. Habe ich das jetzt noch? Genau, sie hatten ihre Kinder dabei, 5 und 3 Jahre alt. Und sie haben eben, sind von Kommune zu Kommune und haben eben schauen wollen, was ist denn mit diesen Leuten da los? Was machen die denn so? Und haben da auch zeitlang immer ein bisschen gelebt, die beobachtet. Also der Artikel stützt sich so auch auf das Buch, das die beiden damals rausgebracht haben danach. Und da wird auch draus zitiert und wird das so ein bisschen zusammengefasst, denke ich. Genau. Fand ich sehr interessant, was die da so erlebt haben. Es ist wohl so in den USA dann gewesen, dass es eben so viele Hippie-Kommunen gab, also ganz viele verschiedene. Ich habe jetzt nicht geschaut, ob das heute auch noch so der Fall ist, aber da können wir vielleicht später nochmal drauf eingehen, was ich denke, dass wir heute vielleicht so, oder wie man das auch auf Deutschland vielleicht übertragen kann, oder ob sowas heute auch noch so in der Form gibt. Aber das ist ja die Zeit gewesen, in der das ja so aufkam und auch so Thema war viel, zu sagen, ich wende mich vom Staat ab und von den ganzen, ja, wie sie es auch schreiben, bürgerliche Normen von einer Kleinfamilie und die ganzen Zwänge und also einfach um so eine Gegenkultur aufzubauen. Und ja, sie schreiben auch in dem Artikel dann 2 Kinder, denen es nicht so gut gegangen ist, was sie da beobachtet haben, und eins, das sie sehr überrascht hat, würde ich sagen. Was ich so interessant fand, ein paar Wörter. Also sie schreiben irgendwie, sie waren bei den Jesus People, sie waren bei Hare Krishna Jüngern, sie waren, was war das, auf der Farm des Kommunarden Pioniers. Ich habe Kommunarden noch nicht gehört, das Wort.
Kommunarden ist aber ein, also in Anführungszeichen, gängiges Wort für die Kommunenbewohner. Also,
haben wir schon gedacht.
Das ist jetzt keine Eigenbezeichnung.
Ja, ich habe das bloß heutzutage noch nicht gelesen. Und haben da eben diesen Typen da getroffen, den Steve Gaskin in Tennessee, der von dem Hai ohne Drogen, das muss aber was Bekannteres sein, was man dann vielleicht auch in Deutschland schon kannte. Das ist so eine Kommune, die das dann eben so verfolgt hat. Und die waren aber auch in so einem Drogenrehabilitationszentrum. Und die machen auch einen Unterschied zwischen den Kommunen in den Städten und von Kommunen auf dem Land. Und die in den Städten tun wirklich sehr viel schlechter abschneiden. als die am Land. Das fand ich sehr interessant. Genau, es ging auch so darum, ich zitiere mal, vor allem um die Kommunekinder ging es den beiden Testern. Darum, ob ein Nachwuchs, der keine Sexualtabus kennt, Marihuana raucht und weder abends zu Bett noch morgens zur Schule muss, sich erkennbar glücklicher und freier entwickelt als das US-Normalkind. US-Normalkind. Also heute würde man wahrscheinlich nicht mehr Normalkind sagen, aber das kommt dann nochmal am Ende. Das fand ich schon interessant.
Vermutlich so als statistischen Begriff gedacht. Also in der Statistik gibt es ja weiterhin noch den Normalbürger und auch das Normalkind. Aber ja, es klingt vielversprechend.
Ja.
Und ich habe da so eine Vermutung.
Genau. Und dann schreiben sie auch im Artikel, auf Müttersöhnchen und Nägelbeißer sind sie auf ihrer Forschungsreise zwar nirgends gestoßen, auch nicht auf Verdrückte oder Quengler. Und ich fand das Wort Verdrückte. Was? Verdrückte? Hab ich auch noch nie gehört. Also ich meine, Quengler, ja, so, ja. Genau.
Da fragt man sich jetzt, ob das ein Synonym ist für den Drückeberger. Also.
Ja. Das kann schon sein, ja. Das ist ja dann so vielleicht auch das Gegenteil von dem Quengler, der halt eben dann so vielleicht auch in sich gekehrt. Ja, der Drückeberger, ja, der ja sagt nö. Und die Quengler, die dann eher so aus sich rausgehen, ja, diese quengeligen Kinder. Mhm. Ja, also schon, also sie haben eben die Stadtkommunen, haben schlechter abgeschlossen. Sie haben auch gemeint, dass so an den, sowas wie ein freies Kind, resümierten die Autoren, gibt es nicht. Vielmehr würden die Kinder von elitären Hippies an den Vorzugsplätzen der Ausgeflippten in Los Angeles oder Miami häufig als eine Art Versuchskaninchen verstanden, an denen die Eltern ihre Freiheitstheorien und Lebensphilosophien erproben. Was ja zu dem ganzen Städteding vielleicht auch eher passt, dass man sagt, gut, dann gehe ich nicht weit weg von dem, was ich aufgeben muss, sondern ich mache das, weil ich habe einfach Lust, das zu machen, oder ich weiß auch nicht, wie Eltern da drauf kommen. Zu sagen, ich will was komplett anderes machen. Es wird auch nicht so ganz viel drauf eingegangen, warum das Leute machen, weil das war wahrscheinlich zu der Zeit halt einfach Thema. Und dann war das vielleicht auch einfach logisch, dass es da halt Leute gibt, die sagen, ich will raus aus den ganzen Zwängen der ganzen, des Staates oder ja, ich meine, hier in Deutschland gibt es die Schulpflicht, gibt es sicherlich auch Leute, die sagen, ja, ich hab keinen Bock mehr da drauf, ne? Also es ist sowas halt, denke ich, in die Richtung.
Und es ist in den, also der US-interne Diskurs ist ja auch zu dem Zeitpunkt in Deutschland viel gelesen worden. Also wer den Spiegel zu dem Zeitpunkt gelesen hat, der wusste um den Vietnamkrieg, um den US-Krieg in Indochina und so weiter, die US-Verwicklung im Prinzip in der ganzen Welt. Und die Friedensdemonstrationen waren ja auch ein Ding in Deutschland zu dem Zeitpunkt. Also dass in Deutschland gegen Starfighter, gegen Aufrüstung, gegen Kriege demonstriert wurde, die USA, na, zumindest in die USA verwickelt waren. Da ist vermutlich für den deutschen Leser auch nochmal verständlicher, wie jemand in den USA aussteigen möchte aus dem konventionellen System.
Ich fand es super interessant, was da noch im Artikel einfach so kommt. Also es ist so, dass sie eben sagen, also sie meinen schon, dass irgendwie so die Eltern auf so einem Ego-Trip sind und da so ein bisschen sich halt ausleben und die Kinder halt da einfach ja mit reinzwingen. Und zwar gibt es ja zwei Negativbeispiele, würde ich kurz mal was zu sagen, weil ich das hat mich, also das eine hat mich echt erschrocken, das andere fand ich ein bisschen witzig fast schon. Also es ist so, dass es irgendwie, die waren in einer Kommune dann mal zu Gast und haben, also das Kind, das war schon 10 Jahre alt, als sie es getroffen haben, aber das Kind wurde schon als 6-Jähriger von seiner Hippie-Mutter, so steht es hier drin, die ihm das Fernsehen verbietet, hat sie ihn aber dazu genötigt, Geschlechtsverkehr mit ihren Freundinnen zu haben, mit 6. Und mit 10 war er schon ziemlich kaputt und gestört. Also das kann man sich, denke ich, auch vorstellen.
Ach, absolut.
Ja, also das hat mich sehr erschrocken, das Beispiel. Und ja, er wollte eigentlich am liebsten aber Fernsehen, hat er gesagt. Und das hat ja die Mutter verboten. Also das fand ich schon ein ziemlich krasses Beispiel. Also es war was dazu beschrieben wird, war so, dass, ich zitiere mal, wie bürgerliche Eltern gute Zeugnisse, so erwarten Bens Eltern, das war der Junge, von ihrem Sprössling sexuelle Kraftakte. Er hat halt einfach ist doch logisch, das ist ein Sechsjähriger, geht's noch. Also es war halt wirklich so ein, ich überstülp das jetzt da drauf auf dich, was ich will, dass du lernst. Genau. Also das war ein ziemlich krasses Beispiel, ein etwas nicht so krasses Beispiel, aber auch, wo man einfach gesehen hat, dass die Kinder da überhaupt irgendwie keine Beachtung gefunden haben oder dass ihnen halt irgendwie aufgezwungen wurde, war die 10-jährige Nina, die Tochter einer geschiedenen Drogenabhängigen. Und für sie war das wohl eine so schlechte Erfahrung, dass sie in der Kommune oder in ihrem, die hat dann wohl eine Art Zimmer gehabt, die hat sich ein Zimmer eingerichtet wie im Versandhauskatalog, steht hier so. Ich zitiere, Spitzenvorhänge, eine Frisiertoilette, Kamm, Bürste, Spiegel in Reih und Glied, ein Teddybär, der auf einem kleinkarierten Bett Überwurf thronte. Und die Mutter scherzt nur darüber, wenn du ein pingeliges Kind haben willst, sei ausgeflippte Mutter. Und ich dachte mir, okay.
Ja, es ist ja schwer zu ertragen, wenn man dann sieht, wie diese Kinder sich irgendwie Normalität wünschen. Hm.
Ja, also es ist so, dass sie dann, ich komme jetzt mal zu dem positiven Beispiel, das fand ich super interessant irgendwie, weil das waren jetzt ja wirklich sehr blöde Beispiele. Wahrscheinlich haben sie in ihrem Buch auch noch mehr, wer weiß. Sie haben mal einen 12-Jährigen, den Andy, in New Mexico ja aufgegabelt, der hat getrampt mit seiner Ratte. Und die hat er dressiert. Und was wollte er damit? Er wollte trampen. Und zwar wollte er sich $150 verdienen und er wollte sich ein sogenanntes Psychotraining davon bezahlen. Ich weiß jetzt nicht, was das sein soll, aber ja, er hat auf jeden Fall ein Ziel gehabt und er hat keine feste Elternbeziehung gehabt, ist in so einer offenen Gruppe aufgewachsen. Und das, was die Autoren daraus so ziehen, war, dass irgendwie das Lebensklima in den Agrarkommunen, wo er anscheinend herkam, einfach anders auf ihn gewirkt hat und ihn dazu irgendwas Selbstständigerem und Selbstbewussterem erzogen hat. Also es war ja dann nicht erziehen, es war ja irgendwie so, ja, mach dein Ding, wir haben hier halt, wir müssen hier was tun, wir müssen hier einen Ackerbau voranbringen oder so. Und dann hat er das gemacht und hat sich halt dann gedacht, ja, mach ich halt, nehme ich halt diese Ratte, die ich da finde, stell ich es mir vor. Und da schreiben sie eben auch in einem Artikel, dass Kommunikinder wie Andy eben außerhalb der Städte weniger ein verkrampftes, sondern eher ein offeneres Verhältnis zu ihren Eltern haben. Und das, wo das Ziel eher dann da ist, obwohl sie recht ungebildet sind, also gerade mal vielleicht ein bisschen so Comichefte lesen können, aber sie sind viel selbstbewusster und die gehen harmonischer durchs Leben und sie werden eigentlich da vorbereitet, sich wohlzufühlen. Und das fand ich dann wieder mal interessant. Das war ja wirklich ein positiveres Beispiel von einem Kind, der es nicht so gestört irgendwie da irgendwas reingezwängt wurde, sondern da haben sie halt doch irgendwas gemacht, haben zusammen gelebt in ihrer Landkommune da irgendwo und haben anscheinend Ackerbau betrieben oder was auch immer sie da gemacht haben. Und er hatte wohl trotzdem sehr viel Zeit, da Sachen zu erforschen. Ja, lesen war halt irgendwie nicht so, aber er hat halt irgendwie, wurde nichts reingezogen und war halt einfach so, wie er ist. Und das hat man halt einfach so gestärkt. Fand ich sehr positiv, also trotz, dass er jetzt nicht lesen, irgendwie nicht richtig lesen kann oder so. Und dass er dann auch so selbstbewusst gesagt mit 12, ich trampe jetzt einfach mal durch die Gegend. Und die Autoren haben irgendwie auch geschrieben, dass er auch irgendwie, er ist wohl das wohlerzogenste Kind, das sie je getroffen haben, weil er ist zwar so aufgeweckt und so, aber er hat sich halt mit ihnen irgendwie gar nicht gestritten oder da kamen keine Konflikte halt irgendwie auf. Und sie meinen, dass es daran liegt, dass er eben so offen aufgewachsen ist. Er war zu wenig auf uns angewiesen, um gegen uns zu rebellieren.
Aber also,
was er ja irgendwie war, ne?
Mich schauert allein schon die Vorstellung, dass ein Kind zu dem Zeitpunkt allein in den USA unterwegs ist, wo ja einfach niemand überprüfen kann, ob es nicht zwischendurch abhanden kommt.
Ja, das, also ich finde es auch krass mit 12. Ich finde es aber krass auch, dass es irgendwie so selbstständig war, der Andy. Irgendwie, dass er da so sagt, na, ich mach das und ja, dann geh mal. Also ich weiß nicht, so eine Elternbeziehung heutzutage, ich denke, das ist ganz normal, dass man sein Kind vielleicht nicht mit 12 gehen lassen will. Aber dadurch, dass er halt keine richtige Bezugsperson ja hatte, sondern wahrscheinlich alle dann in der Kommune für ihn irgendwie zuständig waren und vielleicht für die anderen Kinder auch, hat er sich ganz anders entwickeln können irgendwie. Und er hat ja eine Zeit lang ist er mit denen ja mitgefangen im VW-Bus. Fand er jetzt vielleicht auch ganz nett, aber ja. Ja, krass, gäbe es heutzutage einfach nicht, weil jeder würde einfach dann gleich irgendwie das Jugendamt rufen und das Kind würde irgendwo in Obhut hinausfahren. Auch in den USA, das gibt's nicht. Sie machen so ein Schlussfazit in dem Artikel, dass im Artikel auch noch mal kurz beschrieben wurde am Anfang, dass es schon Leute gibt, die in den Kommunen leben, dann aber sagen, okay, irgendwie taugt's mir doch nicht. Wir wollen ja trotzdem, dass unser Kind irgendwie aufs College geht. Also gehen sie wieder irgendwann. Also es ist so, als würden sie es mal teilzeitmäßig austesten und dann sagen, nö, ist doch nichts für uns. Haben wir uns anders vorgestellt. Oder dass sie halt nachts dann mit dem Kind trotzdem lernen, damit es dann trotzdem auch mitkommt. Also das ist ja eigentlich auch nicht der Sinn dann davon gewesen, von diesen Kommunen, ja, von diesen Gemeinschaften. Aber es ist halt auch sehr schwarz-weiß. Es gibt ja irgendwie nichts dazwischen. Und dass sie eben sagen, bedeutende Schriftsteller oder Wissenschaftler, so das Fazit der beiden Kommunewanderer, die eher enttäuscht mit ihren Kindern ins Angepasste zum Amerika zurückkehrten, werden aus dieser Generation von Schmuddelkindern nicht hervorgehen. Ich fand den Begriff Schmuddelkinder, das würde man heute doch gar nicht mehr sagen. Schon auch ein bisschen heftig.
Ja. Schmuddelkinder. Muss ich auch sofort denken, kenne ich eigentlich im Gebrauch nur hier von Franz Josef Degenhardt, spiel nicht mit den Schmuddelkindern. Mhm. Aber woran ich sofort denken musste, ich habe vor gar nicht so langer Zeit, vor vielleicht 2-3 Monaten, ein Feature gehört vom, ich glaube, SWR, wo es darum ging, dass sie in Deutschland bei so einer Selbstverwalterkommune, also es wird oft unter Reichsbürger zusammengefasst, aber ist nochmal ein bisschen was anderes, also in einer Selbstverwaltergemeinschaft in Deutschland haben sie eine 8-Jährige gefunden, die irgendwie undokumentiert als Hausgeburt und weil eben nicht dokumentiert, gibt es auch überhaupt niemanden, also hat der Staat nicht mal versucht, Schulpflicht durchzusetzen, weil sie einfach nicht um ihre Existenz wussten und dann haben die mit den Eltern geredet und die Eltern wirkten jetzt nicht unbedingt wie die hellsten Kerzen auf der Torte und die erzählten dann, ja, aber unser Kind, das lernt ja ganz viel, wenn Leute hier vorbeikommen, dann lernt es von denen Brot backen oder das ist so gut im Umgang mit den Schafen und ich glaube auch, dass die Eltern das durchaus gut gemeint haben, aber also ein großes Problem ist halt, solche Kommunen haben immer wenig Personal und die haben noch weniger Leute, die Kinder haben, noch weniger Leute, die Kinder im selben Alter haben, wodurch dann diese 8-Jährige halt einfach super viel alleine ist. Und so, man darf das ja nicht vergessen, dass Kindergarten und Schule ja auch einfach wichtig sind, um sich mit Gleichaltrigen zu sozialisieren. Wenn das wegfällt, dann hat das Kind einfach viel zu viel mit sich selbst zu tun und ist viel zu einsam. Und die konnte halt auch nicht wirklich gut lesen. Und das ist jetzt so eine der Sachen, das kann man natürlich schon irgendwann wieder aufholen. Aber es sollte eigentlich nicht so sein, dass erst ab dem Moment, wo das Kind groß genug ist, die Kommune zu verlassen, es sich grundlegende Bildung reinschaffen kann. Also das fand ich schon sehr beklemmt. Weil, also wir wissen einfach nicht, wie viele solcher Fälle es in Deutschland gibt, weil das Kind eben undokumentiert ist. Und auch das, dann erzählten sie, Nachbarn haben versucht, das dem Jugendamt zu melden. Und das Jugendamt hat aber gesagt, nee, da gibt's kein Kind und haben sich nicht drum gekümmert.
Ja, da kann ich tatsächlich aus meinen Erfahrungen, aus meinem beruflichen Werdegang und meiner Praxis so erzählen, dass das tatsächlich so ist. Und ich meine, natürlich weiß man, woher soll man auch die Zahlen nehmen mit Kindern, die irgendwo in Deutschland halt sind und nicht registriert sind, weil in der Regel selbst richtige Hausgeburten, weil das, was du beschreibst, war ja eigentlich schon fast eine Alleingeburt dann. Also es gibt diesen Begriff tatsächlich. Und Hausgeburt ist ja eigentlich auch was in der Regel schon begleitet wird von der Hebamme. Und Hebammen sind ja, sie sind freischaffend, aber die sind natürlich, die rechnen das ja auch ab. Auch Hausgeburten werden von Hebammen begleitet und dann werden die Kinder dokumentiert und dann geht es seinen Weg. Ja, und deswegen ist super interessant, aber Ich bin jetzt ehrlich gesagt auch nicht so der Fan von der Schulpflicht. Das ist, geht jetzt ja auch nicht im engsten Sinne jetzt um die Schulpflicht, aber was ich so krass finde halt, also da würde das ja sowieso auffallen, spätestens, weil im Kindergarten muss das Kind ja auch nicht. Aber in der Schule, wenn es dann nicht irgendwie ist, und das ist aber registriert in Deutschland, ja, dann geht das schon seinen Weg. Und dann kriegt das Jugendamt das irgendwann auch mit. Und dann gehen da eigentlich auch Leute rein vom Jugendamt. Natürlich schauen die vom Jugendamt, wie geht's dem Kind? Na, aber ja, wie du sagst, muss man erstmal dafür wissen, dass es da eins gibt. ja, aber eigentlich wird so meine Erfahrung, die Kinder, die eben solche Kinder wie in dem Artikel sind, also das wäre heute absolut was Fall fürs Jugendamt und wird rausgenommen. Ey, oder es haben dann, sie haben dann doch irgendwelche Sozialpädagogen an ihrer Seite, irgendwie Familienhilfe oder so, also sowas, was ich auch schon gearbeitet habe. Und also es ist eher eigentlich der Fall, dass solche niedrigschwelligen Hilfen dann installiert werden, in Anführungsstrichen. Aber ja, dann ist der Staat quasi mit drin und schaut drauf. Ich meine, dafür ist es ja auch da, ne, dass man eben schaut, dass es den Kindern gut geht, die zur Schule gehen. Dass da eben nicht sowas wie der Sechsjährige wird da hier zu Sachen gezwungen, die er nicht will, ja, die auch nicht in sein Umfeld gehören. Also ja, das hat mich wirklich sehr, sehr geschockt, wie ich das erste Mal gelesen habe. Was? Also es wird da so hingeschrieben, so ja, das ist halt so. Und ich so, ja, alles klar.
Das ist ja eh so eine Schattenseite, die auch deutsche Kommunalen erzählen, also Kinder, die in deutschen Kommunen groß geworden sind in den späten 60er, frühen 70er Jahren, die erzählen, dass die Eltern aus dem in Anführungszeichen zwanghaften Wunsch, eine verklemmte Sexualmoral zu überkommen, dann viel zu offen damit umgegangen sind und dass die Kinder viel zu früh, viel zu unwissend dann mit im selben Bett waren, als Leute Sex hatten und so weiter, was ja auch durchaus belastend für die Kinder ist, wenn sie es nicht, also nicht, es ist definitiv nicht altersgerecht, wie sollen sie es auch einordnen? Und das ist so eine der Sachen, wo dann, also viele weiß ich gar nicht, weil ich nicht weiß, wie viele es nicht tun, aber einige von denen aus den deutschen Kommunen, die dann später nochmal in Erscheinung getreten sind, die sind dann ins bürgerliche Leben geflohen und erzählen, dass es für sie sehr schwierig war, Anschluss zu finden in einer Welt, in der ja alle anderen Kinder nicht so groß geworden sind. Und dementsprechend wirkt es oft nicht so wie, das Kind ist hier frei von Erziehung, sondern eher wie, das Kind ist, also ist vereinsamt funktional, denn wenn alle verantwortlich sind, dann ist es ja irgendwie niemand so richtig. Und ja, ich bin froh, dass das als Modell nicht so viel größer geworden ist, sondern dass das so ein bisschen eine Irrung der neueren Geschichte ist.
Ich finde es auch so interessant. Ich meine, es gibt heutzutage schon auch Leute, die sagen, nein, ich möchte nicht so sehr vom Staat, dass ich überwacht werde. Oder ich möchte das alles einfach nicht, diese Zwänge so eng haben. Die gibt's ja heute durchaus auch, aber es ist halt wesentlich schwieriger, wenn man sagt, ich gehe jetzt aus diesem Leben raus. Man muss ja eigentlich dann Deutschland verlassen, meiner Meinung nach, weil du halt in diesem System sonst so drin hängst, wenn du wirklich sagst, ich will das nicht mehr, dann musst du woanders hingehen. Und das haben tatsächlich, das habe ich in der ganzen Lockdown-Zeit immer wieder mal mitgekriegt, dass es Leute gibt, die sagen, nee, das ist mir jetzt echt zu krass hier, ich hau jetzt ab. Und die nehmen ihre Kinder dann auch mit. Aber die haben ihre Leben dann auf Instagram natürlich gezeigt. Also war das jetzt natürlich nicht so, ich lehne diesen ganzen Massenkonsum-Dings ab, sondern schaut mal, wie ich es mache und davon lebe ich jetzt. Also die haben dann wirklich gesagt, wir zeigen dir jetzt, wie es geht. Und das haben dann Leute bezahlt. Und das fand ich dann auch ein bisschen krass. Ich meine, kann man machen, aber mit den Ängsten oder mit den Verunsicherungen von Eltern dann so zu spielen und zu sagen, ich nehme da jetzt auch Geld für deine Verunsicherung, da habe ich ein echtes Problem mit, weil ich mir denke, naja, man kann ja auch sagen, okay, also wir leben hier in Deutschland, also wenn man es jetzt auf Deutschland überträgt, sagen wir mal so, in den USA, da hat man vielleicht noch ein bisschen mehr Freiheiten, weil mehr Platz ist oder so, aber in Deutschland ist es so, du bist halt dann im System und es ist es ist ja so, dass das System dir auch Dinge zurückgibt. Es ist ja nicht so, dass du ja nur gibst und gibst, sondern du kriegst ja auch was. Das fand ich ja auch so in dem Artikel auch so interessant, dass sie eben gesagt haben, eben ja, da gibt's halt einfach Leute, die, darauf wollte ich nämlich jetzt auch noch hinaus, dass die Eltern so das über ihre Kinder so drüber stülpen, was sie sich ja vorstellen. Was ja eigentlich eine Intention ist, die heißt, ich will das Beste für unsere Familie und ich will das Beste für unser Kind oder für unsere Kinder. Ist aber, also an manchen Punkten wie die eine, die eine geschiedene Drogenabhängige, da habe ich mir dann gedacht, die ist drogenabhängig, die ist süchtig nach einem anderen Stoff, die hat überhaupt keine Zeit für ihr Kind, sondern das Erste, was die denkt, ist nicht ihr Kind, sondern wie komme ich an meine Drogen? Ah, in der Kommune komme ich vielleicht eher mal dran, dann kann ich das mal ausleben. Mein Kind, das wird schon irgendjemand, dann wird sich schon drum kümmern. Und das sind so Sachen, wo ich mir dann denke, ja, aber das hat ja überhaupt nichts mit dem Kind und mit den Bedürfnissen des Kindes zu tun, sondern wie kann ich meine Bedürfnisse als Mutter stillen? Und das sind dann so Intentionen, wo man sich schon fragt, nee, es ist nicht gesund einfach und es hat mich schon sehr beschäftigt. Ja. Aber das fand ich dann auch so, ja, ich habe mich dann mal gefragt, wie wäre das heute, wie ist das in Deutschland und gibt sich, also ich denke, es gibt heutzutage auch immer noch Drogenabhängige und Alkoholabhängige und da ist es so, für die ist es, das ist ja nach wie vor so, für die ist das Nächste, wo kriege ich den nächsten Stoff her? Und das sind halt so Sachen, da werden Kinder dann rausgenommen aus Familien, von den Jugendämtern, die bösen Jugendämter dann in deren Augen, aber ja.
Ja.
Da haben sie es halt nicht mehr gut.
Also, ist halt so, ne? Das ist ja auch, so sehr ich viel Kritik habe an Dingen, wie zum Beispiel der Art und Weise, wie das deutsche Bildungssystem funktioniert. Ich finde es schon grundsätzlich ganz gut, dass man sagt, es ist im übergeordneten Interesse eines Kindes an Bildung teilzunehmen und das überlassen wir nicht den Eltern, weil dann hast du halt Leute, die sagen, für mein Kind ist nur wichtig, dass es Brot backen und Schafe hüten kann. Und da, also das wird ja dem Kind nicht gerecht, sich frei zu entfalten. Wenn das Kind als Erwachsener entscheidet, die Schulbildung war nichts für mich, ich möchte den ganzen Tag nur Brot backen und Schafe hüten, okay, aber das kannst du halt nicht als Vierjähriger entscheiden.
Ja.
Ja, gut.
Ja, das stimmt.
Deswegen wandere ich jetzt nach Nordschweden aus und lasse meine Kinder von einem vegetarischen Braunbären großziehen. Danke, Ramona, für deine Zeit. Das waren unsere Artikel für heute. Hier geht's am nächsten Sonntag weiter. Danke für eure Aufmerksamkeit und bis bald.
Ciao.